Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Joachim Scholl.
Seien Sie herzlich begrüßt. Gleich erinnern wir an eine großartige Journalistin und Schriftstellerin, Gabriele Tergit. In der Weimarer Republik war und wurde sie berühmt. Die Nazis hassten sie inständig. Gottlob entkam sie ins Ausland. Nun gibt es aber 40 Jahre nach ihrem Tod endlich die erste große Biografie. Wir schauen hinein mit der Autorin Nicole Henneberg. Sie ist unser Gast. Einen der schönsten Romantitel der letzten Jahre. Das ist für mich Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Das ist ein Buch aus dem Jahr 1931. Es machte die Verfasserin Gabriele Tergit über Nacht berühmt. Sie war damals 38 Jahre alt und als Journalistin schon sehr bekannt. Als Jüdin und entschiedene Regimegegnerin musste sie vor den Nazis fliehen. Bis zu ihrem Tod 1982 lebte Gabriele Tergit arg vergessen in London. Dass ihre Bücher in Deutschland in den letzten Jahren vor allem eine echte Renaissance erleben, verdankt sich der Literaturkritikerin Nicole Henneberg. Sie hat die Werke von Gabriele Tergit neu ediert, kommentiert. Durch sie habe ich auch den wunderbaren Käsebier entdeckt. Und jetzt hat Nicole Henneberg eine umfangreiche Biografie über Gabriele Tergit verfasst. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Henneberg.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Gabriele Tergit, zur Freundschaft begabt, das ist der Titel ihres Buches und damit ist schon ein großes Motiv ihres Lebens angespielt, das Talent zur Freundschaft. Wie hat sich das ausgedrückt und Sie, Frau Henneberg, anscheinend auch so beeindruckt, neu beeindruckt vielleicht auch, dass Sie es gleich im Titel ansprechen?
Ja, mir ist das vor allem aufgefallen durch die vielen Briefe, die ich gelesen habe in ihrem Nachlass in Marbach. Also sie hat viele sehr intensive und sehr innige Korrespondenzen geführt über viele Jahre und sie war eine unglaublich fürsorgliche und liebevolle Briefschreiberin. Natürlich hat sie immer Tacheles geredet, das war ihr so zu eigen, das hat sie immer so gemacht, aber sie war eine ganz liebevolle und mitfühlende Freundin und das für sehr viele Menschen über die ganze Welt verstreut.
Sie sind ja nun schon sehr lange mit Gabriele Tergit befasst. Wie war es denn jetzt aber in Marbach vor, wie Sie schreiben, 33 großen Kästen zu stehen? Wie war denn diese Recherche jetzt? Wie haben Sie sich durch dieses riesige Material gegraben?
Ja, diese 33 Kästen, das ist noch gar nicht alles. Das ist sozusagen nur das, was katalogisiert ist und ordentlich aufgearbeitet von den Marbacher Archivaren. Es gibt noch 15 unsortierte Kästen und die waren eigentlich, das waren die Wundertüten, muss ich sagen. Die waren großartig. Da ist alles drin, Eintrittskarten, Handwerkerrechnungen, verstreute Briefe, Notizzettel, kleine Liebesbriefe von ihrem Mann. Es war einfach also wie eine Schatzhöhle.
Und die haben das sozusagen im Archiv dann vor sich ausgebreitet, ja, dieses Material.
Ja, und genau.
Skizzieren ja. Wir mal kurz die Hauptstation dieses Lebens von Gabriele Tergit. 1894 wurde sie in Berlin geboren, als Kind assimilierter Juden. Elise Hirschmann war ihr Geburtsname. Wie kam es eigentlich zu diesem späteren Pseudonym?
Das hat sie sich ausgedacht während ihrer Studienzeit. Sie hat ja ihren Eltern abgetrotzt, dass sie Abitur machen und dann studieren darf. Und sie hat unter anderem in Heidelberg studiert. Da war sie befreundet mit dem Romancier Georg Herrmann. Und die saßen einmal im Park und sie wollte einen Artikel schreiben über Heidelberg, aber nicht unter ihrem Namen, auch um die Hirschmann-Familie herauszuhalten. Die waren in Berlin ungeheuer bekannt. Und dann fiel ihr Blick auf das Parkgitter und sie meinte, ach, ein umgedrehtes Gitter, Tergit, das könnte man doch nehmen. Und dabei ist es geblieben. Und,
ja. Eine Karriere als Journalistin war ja zu ihrer Zeit noch sehr ungewöhnlich. Vorher hatte sie studiert, promoviert sogar, Sie haben es erwähnt, in Geschichte beim berühmten Historiker Friedrich Meinecke. Auch das war damals für eine Frau nicht leicht. Sie muss ja ein sehr durchsetzungsfreudiger Typ gewesen sein.
Ja, sie war da sehr couragiert. Also sie hat sich ja auch in der Redaktion im Berliner Tageblatt durchgesetzt. Das war ein reiner Männerverein. Sie war die einzige Frau weit und breit. Übrigens auch in den Gerichten, wo sie dann gearbeitet und berichtet hat, war sie die einzige im ganzen Gebäude, von den Angeklagten mal abgesehen. Sie hat sich durchgesetzt und zwar auch schon zu Hause. Also sie hat ihrem Vater abgetrotzt, eben nicht die typische höhere Tochter zu sein, die dann verheiratet wird und den Haushalt führt, eine große Villa und dergleichen. Nein, sie wollte studieren und sie hatte den Schreck nach ihrem ersten Artikel, den sie schon während der Schulzeit geschrieben hatte. 1915 ist der erschienen. Und in der Nacht davor hatte sie die furchtbare Vorstellung, sie schreibt lauter Unsinn und sie weiß zu wenig und sie hatte eine schlaflose Nacht und hat dann beschlossen, sie studiert und promoviert und das hat sie auch gemacht. Und ihr Vater war wahrscheinlich nicht begeistert davon, aber es war die Zeit auch des Ersten Weltkriegs und er hatte genug zu tun mit seiner großen Fabrik und hat sich wenig um die Tochter gekümmert und das war ihr Freiraum, den hat sie genutzt.
Ihr Buch, Frau Henneberg, ist jetzt nicht nur die Lebensgeschichte von Gabriele Tergit, sondern ja auch eine Erzählung der Zeit und der Welt, in der sie gelebt hat. Ich meine, dieses Berlin der 1920er Jahre war für sie das ideale Feld eigentlich, so der blühende Zeitungsmarkt und die neue Frau als Role Model, Bubikopf und kurze Röcke, voll emanzipiert.
Ja, das fiel ihr aber gar nicht so einfach. Sie hat sich da eigentlich so Stück für Stück reingearbeitet. Sie hatte nämlich auch eine sehr scheue Seite, eine Familienseite, war auch schon ein bisschen höhere Tochter und sie hat sich da einfach durchgekämpft. Zum Beispiel an ihrem ersten Tag bei Gericht hat ihr ein berühmter Anwalt, der hat sie gesehen und dachte, oh Gott, das ist eine gefallene höhere Tochter, die ist ja hier schrecklich fehl am Platze und hat ihr 100 Mark zugesteckt, weil er dachte, er muss sie jetzt irgendwie retten und das hat sie sehr gekränkt und empört und sie hat das dann in die Spende vom Berliner Tageblatt gegeben und ja, da hat sich geschworen, also den zeige ich sozusagen. Und das hat sie auch gemacht.
Das sind wundervolle Anekdoten und so auch so kleine Schnipsel, die sie da so einflechten. Das macht richtig Spaß zu lesen. 1931 kam dann jener Roman, von dem ich so geschwärmt habe, mit dem Titel Käsebier erobert den Kurfürstendamm. Was war das denn für ein Buch?
Also das ist eigentlich ein Buch, wo der Titel ein bisschen in die Irre führt. Als ich anfing mit Tergit und noch nicht viel wusste, kannte ich auch nur diesen einen Titel und dachte, oh Gott, das muss ja irgendwie so eine Boulevardkomödie sein, was Reißerisches, meine Güte. Und dann habe ich dieses Buch gelesen, da geht es eigentlich sehr ernsthaft um Spekulationsgeschäfte, um Inflation, um Handwerker, die in Not geraten, um Bankiers, die pleite gehen und eben um diesen Käsebier, diesen Varieté-Sänger, der so eine Art Bauernopfer wird, dieser ganzen Skandale. Aber der Titel ist einprägsam. Ich muss sagen, als ich anfing mit Tergit, habe ich eben nur diesen Titel gekannt und nahm das Ganze nicht so wirklich ernst. Also der Klaus Schöffling hat mir das vorgeschlagen, wir könnten doch eine Edition machen. Er hielt sie für eine zu Unrecht vergessene Autorin, völlig zu Recht. Und dann bin ich nach Marbach gefahren, das ist jetzt ungefähr 10 Jahre her, und saß vor diesem Riesennachlass und war erstmal völlig erstaunt, weil da kam eine ganz andere Person und Autorin zum Vorschein, als dieser Titel vermuten lässt.
Sie hat sich früh gegen die Nazis positioniert, gegen sie geschrieben. Sie zitieren an einer Stelle Josef Goebbels. Nun kennen wir auch diese miese Jüdin, hat das Dreckstück notiert in seinem Tagebuch. Wie haben Gabriele Tergit und ihre Familie denn überlebt?
Also sie war durch ihre Arbeit im Gericht sehr hellhörig gegenüber diesen ganzen politischen Veränderungen. Sie hat das beobachtet, sie hat es in ihren Gerichtsreportagen auch ganz klar beschrieben, dass zum Beispiel jetzt das Gericht ein Bürgerkriegsgericht ist. Und als dann kurz nach dem Reichstagsbrand stand ein SA, ein Sturmtrupp vor ihrer Tür und hat versucht, sie zu überfallen und sie zu verhaften, von Reichsminister Göring direkt beauftragt. Und sie wusste sofort, mit wem sie es zu tun hatte. Es gelang dann zwar, das abzuwenden, weil sie einen befreundeten Staatsanwalt anrief, der sagte, rufen Sie die Polizei. Das hat sie auch gemacht, die alte sozialdemokratische Polizei.
Und sie haben Gott sei Dank die Tür verrammelt, ne?
Sie hatten die Tür verrammelt. Ihr Mann hatte auch vorher schon die Tür mit Eisen beschlagen lassen, in weiser Voraussicht, was übrigens ein typisch jüdisches Bild der Verfolgung und Abwehr und auch der Angst ist. Und sie ist aber sofort am nächsten Morgen dann in die Tschechoslowakei, hat gesagt, ich bleibe hier keinen Tag länger. Und dann war sie weg.
Es gab dann Stationen in Palästina, in Israel. Sie hat 1928 geheiratet, Heinz Reifenberg, den Architekten, ja. Die nannten ihn schon. Sie waren derselbe Jahrgang, waren toller Ehemann und großartiger Kamerad. Beide sind sie zusammen durch dick und dünn gegangen, konnten auch, weil er auch Architekt war, Geld verdiente in London, dann auch überleben. Nach dem Krieg erging es ihr, ja, aber dann wie vielen Emigranten. Man war zu Hause in Deutschland nicht mehr willkommen. Wie ist sie damit umgegangen, dass sich kaum noch jemand für sie und ihre Arbeiten interessiert hat?
Das hat sie sehr gekränkt und verletzt. Sie ist dann, sobald sie einen englischen Pass hatte, ist sie sofort nach Berlin gefahren, weil Berlin war ihre Stadt. Also sie hat Berlin immer als exterritorialen Ort empfunden. Aber auch hier wurde sie nicht geschätzt. Wer sind sie überhaupt, hat man sie gefragt. Und ihren Roman wollte man auch erst nicht drucken. Es hat viele Kämpfe gebraucht, was auch mit der Dicke des Romans zu tun hat. Es ging um die Effingers damals. Und sie hatte nur noch ein Exemplar, die anderen waren im Krieg verloren gegangen und es hat also Jahre der Verhandlungen gebraucht, bis es dann endlich in einer Tochterfirma sozusagen des Springer Verlages erschien. Und ja, das hat sie sehr gekränkt und kaum ein Buchhändler wollte den in sein Sortiment nehmen und die Resonanz war marginal, überhaupt minimal.
Es gab eine späte Wiederentdeckung in den 1970er Jahren, das hat sie noch erlebt, aber ja, vor allem Sie, Frau Hedderberg, haben in jüngster Zeit für diese Renaissance gesorgt mit etlichen Ausgaben von den Romanen, auch den Memoiren von Gabriele Tergit. Es ist so ein bisschen eine Lebensbeschäftigung für Sie geworden, ne?
Ja, inzwischen. Ich habe das am Anfang total unterschätzt, muss ich sagen. Aber als ich mich immer mehr da in den Nachlass reingearbeitet habe in Marbach, ich war praktisch seit den zehn Jahren jedes Jahr ein paar Monate in Marbach und habe mich da durchgearbeitet. Und also es ist einfach großartig, sie zu sehen, was sie für eine couragierte und klarsichtige, politisch klarsichtige Frau war. Das ist beeindruckend.
Mit ihrem Buch, Frau Henneberg, kann man jetzt glänzend einsteigen in diese Welt und in dieses Leben von Gabriele Tergit. Für alle, die jetzt aber doch vielleicht auch einen Roman lesen wollen oder der Reportagen, was sollte man unbedingt von ihr lesen? Womit vielleicht auch beginnt? Vielleicht mit dem Käsebier?
Mit dem Käsebier kann man beginnen. Das ist ein sehr klar und dokumentarisch geschriebenes Buch mit genau recherchierten Details. Ich finde ja auch sehr schön diesen kleinen Roman Der erste Zug nach Berlin. Also das ist so einer meiner kleinen Lieblingsbücher von ihr. Das Herzstück sind natürlich die Effingers.
Das ist die große Familiensaga. Ne?
Ja, genau, über vier Generationen. Genau.
Gabriele Tergit, zur Freundschaft begabt, so heißt die Biografie von Nicole Henneberg. Sie ist jetzt im Schöffling Verlag erschienen, der neuen Heimat, auch der Werke von Gabriele Tergit. Und das Buch von Nicole Henneberg hat 400 Seiten, kostet 28 Euro. Vielen Dank, Frau Henneberg, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch sehr.
Bibliotheken von heute, die sind mehr, sehr viel mehr als noch vor 30 Jahren. Oslo hat es etwa vorgemacht mit der Deichmann-Bibliothek, ein öffentlicher sozialer Raum ohne Konsumzwang, mit Ton-, Videostudios, Gruppenräumen, 3D-Druckern, Lounges und sogar einem Gaming-Bereich und etwas Ähnliches. Das schwebt jetzt dem Berliner Kultursenator vor. Joe Cialo würde nämlich gerne die Zentral- und Landesbibliothek, stolz spricht man von der größten öffentlichen Bibliothek Deutschlands, in ein Gebäude des Architekten Jean Nouvel einziehen lassen. Das liegt in Berlin-Mitte in einer totschicken, teuren Gegend, wo bislang das Nobelkaufhaus Lafayette residiert hat und in Kürze aber schließen wird. Hier also einen opulenten Ort des Buches einrichten, eine gute Idee, die aber schwierig umzusetzen wird, weiß unsere Berlin-Korrespondentin Claudia van Lack.
Im 35. Jahr des Mauerfalls gibt es tatsächlich noch eine Berliner Institution, die in Ost und West geteilt ist. Im Westen, Kreuzberg, die Amerika-Gedenkbibliothek. Im Osten, inzwischen im Bezirk Mitte, die frühere Berliner Stadtbibliothek, gleich neben dem Humboldt-Forum. Beide Gebäude sind seit Jahrzehnten sanierungsbedürftig. Betriebsdirektor Jonas Fanser schildert die Lage.
Wir haben Wasser von unten, weil wir auf irgendwelchen rotten Grundleitungen sitzen. Wir haben Wasser von oben, weil die Gebäude halt auch nicht mehr überall dicht sind. Wir haben manchmal wie Schlagregen, der auf einer Fassade steht und dann drückt es seitlich rein. Und dann haben wir auch manchmal irgendwie andere geplatzte Leitungen, die jetzt irgendwo nicht im Untergrund, sondern mitten im Gebäude liegen. Ich meine, wir sind da direkt an der Spree.
Der Senat hatte Berlins Landesbibliothek lange Jahre sträflich vernachlässigt. Doch CDU-Kultursenator Joe Cialo überraschte vor etwa einem Jahr mit einem Vorschlag, den viele genial nannten. War doch der Eigentümer des 7-stöckigen Glaspalastes von Jean Nouvel auf das Land zugegangen und hatte es als neuen Standort für die Zentralbibliothek angeboten. Eigentlich als Nobelkaufhaus für Lafayette geplant und gebaut, hat das französische Handelsunternehmen inzwischen angekündigt, seinen Berliner Standort schließen zu wollen, und zwar schon in diesem Jahr. Kultursenator Cialo.
Ich hoffe, dass es zu einem guten Ende kommt, denn Berlin braucht Hoffnung. Berlin braucht auch in schweren Zeiten ein Projekt, was für alle Berlinerinnen und Berliner Sinn macht, ein Ort, an dem sie sein dürfen, aber auch ein Leuchtturmprojekt der Moderne, wie sie beispielsweise schon in Amsterdam und in vielen Ländern Nordeuropas existieren.
Das Angebot des Eigentümers und Investors Tishman Speyer lautet: Wir bauen 2 Jahre lang das Kaufhaus zur Bibliothek um. Das Land kauft dann das schlüsselfertige Gebäude für etwa 580 Millionen Euro. Kultursenator Cialo konnte die Wirtschaft überzeugen. Braucht doch die Friedrichstraße dringend eine Belebung. Viele Läden stehen leer. Nils Busch-Petersen vom Handelsverband Berlin-Brandenburg ist überzeugt von der Idee.
Weil hier zumindest junge Leute hergezogen werden und weil ein neues Kraftzentrum entsteht. Dadurch, dass wir dann hier die Aneinanderreihung der 3 wichtigsten Bibliotheken überhaupt der Region haben. Das würde auch für die Straße besser sein als irgendeine Büronutzung oder so der 155.000. Coworking Space.
Der Kultursenator hat das Wichtigste allerdings noch nicht geschafft, die Abgeordneten der schwarz-roten Koalition zu überzeugen. Sie entscheiden schließlich über diese Jahrhundertchance, wie Cialo es nennt. Nachdem es ihm nicht gelungen ist, auch nur einen müden Euro in den laufenden Haushalt für das Projekt einzustellen, gibt es jetzt eine neue Idee. Die Staatsbibliothek, derzeit in einem Charon-Gebäude in der Nähe des Potsdamer Platzes untergebracht, braucht wegen der anstehenden Sanierung ein Ausweichquartier. Der Direktor der Zentrale und Landesbibliothek, Volker Heller, weiß,
dass wir mit der Staatsbibliothek in Berlin eine Interessentin haben, die gerne für einen begrenzten Zeitraum sich die Flächen in dem Gebäude mit uns teilen würden.
Käme dies zustande, würde die Staatsbibliothek für diese Flächen Miete zahlen. Für das Land Berlin würden sich so die Kosten reduzieren. Volker Heller wirbt deshalb um Zustimmung.
Es gab noch nie ein Angebot, wie jetzt mit dem Lafayette, das in so kurzer Zeit zu realisieren wäre und zugleich günstiger ist als alle Neubaupläne, die man sonst anstreben müsste, oder eben die Sanierung unserer aber eigentlich dysfunktionalen Standorte.
Doch Volker Heller und Joe Cialo wirken wie einsame Kämpfer für eine geniale Idee. Weder kommt große Unterstützung vom Senat noch von Cialos CDU-Parteifreunden. Und die Sozialdemokraten als Koalitionspartner bekunden öffentlich Skepsis. Die kulturpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Melanie Kühnemann-Grunow.
Mir fehlt im Endeffekt wirklich die Fantasie, wo wir das Geld hernehmen wollen.
Viel Zeit bleibt nicht mehr. Gibt es doch neben dem Land Berlin noch einen weiteren Interessenten, der das Kaufhaus gerne in Büros umwandeln möchte und bereits einen Bauantrag gestellt hat. Aber Bibliotheksdirektor Heller gibt nicht auf.
Camus hat gesagt, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Es lohnt sich, den Stein zu rollen.
Angesichts der überzeugenden Idee ist es schwer verständlich, dass die Regierungsfraktionen CDU und SPD bislang ihre Zustimmung für den Umzug ins Lafayette verweigern. Berlin hat schon für sinnloseres Geld ausgegeben.
Mit Albert Camus also vielleicht als Unterstützung der Plan zu einer neuen Bibliotheksstandort in Berlin.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Umfänglich wird er gewürdigt und da tun wir gerne mit, Franz Kafka zu seinem 100. Todestag. Und aus den vielen, vielen Büchern, die jetzt zu und über den Jahrhundertautor erschienen sind, ragen 2 buchstäblich heraus mit jeweils über 1000 Seiten. 2 Bände vom vielleicht größten deutschen Kafka-Gelehrten Hartmut Binder. 87 wird er demnächst, mehr als ein halbes Jahrhundert hat er sich mit Franz Kafka beschäftigt, in Büchern, Aufsätzen und Studien. Nun gibt es gleich 2 Sammlungen mit diesen Arbeiten. Unser Kritiker Helmut Böttiger ist im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Franz Kafka, ein Leben in Bildern, so heißt ein Band. Diesen Titel meine ich aber schon auch ja zigmal gelesen zu haben über die Jahrzehnte in anderen Kafka-Bilderbüchern. Was ist denn bei Hartmut Binder zu sehen? Alles?
Ja, im Grunde alles. Und die Bücher, die Sie kennen mit diesem Titel, die hat zum Teil auch Hartmut Binder herausgegeben. Okay. Der hat bis zum Jahr 2000 war er jahrzehntelang Professor an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg und danach konnte er sich umso intensiver seinen Obsessionen widmen als Privatgelehrter. Und da im Schwabenland sammelt man ja gern und Hartmut Binder hat, glaube ich, seit er laufen kann, alles von Kafka gesammelt, was er sammeln konnte und hat schon mehrere Bildbände herausgegeben, auch mit Spezialthemen, zum Beispiel Kafkas Reisen in den Süden und er hat den Prager Kaffeehäusern Bildbände gewidmet. Und das ist jetzt die große, umfassende Bilderschau mit weit über 1000 Seiten. Und ganz charakteristisch ist, es gibt zum Beispiel eine kleine Tagebuchnotiz von Kafka aus dem Jahr 1911, wo er Interesse an altmodischen Ladenschildern hat. Und Hartmut Binder hat es keine Ruhe gelassen. Er hat nach zeitgenössischen Fotos aus dem Jahr 1911 geschaut und hat tatsächlich ein Foto mit so Ladenschildern gefunden.
Das heißt, es sind nicht nur Kafka-Bilder, sondern auch so Zeitgeschichte, durch die dann so der Kontext entsteht, ja?
Ja, die Zeitgeschichte spielt eine große Rolle. Hartmut Binder hat Postkarten gesammelt, alte Fotografien. Er bildet im Grunde alles ab, was Kafkas Lebensumstände im Alltag ausgemacht hat. Also vor allem auch Prager Kaffeehäuser und Nachtlokale. Und im Kapitel Gymnasium zum Beispiel, da wird alles, was Kafka in der Schule nur ansatzweise gehabt hat, dokumentiert. Vor allem Biologie spielt eine Rolle. Es gibt ja die späte Erzählung Forschungen eines Hundes und alles, was mit Kafka und Hunden zu tun hat, wird abgebildet, bis hin zu einem Bild aus dem Aquarium der Zoologischen Station in Neapel, weil Kafka das im Schulunterricht mal hatte. Die Dokumente erschlagen wirklich alles, Jugendstilausstellungen zu Kafka in der Zeit von Kafkas Jugend. Also es bleibt eigentlich keine Leerstelle übrig.
Kommen wir zum zweiten Tausendseiter auf Kafkas Spuren. Der Band wird von zwei ebenfalls prominenten Kafka-Forschern, Roland Reuss und Peter Stengle, herausgegeben, berühmte Professoren. Das sind jetzt Binder-Kafka-Arbeiten seit frühesten Tagen?
Ja, seit 1967. Das ist auch ein umfangreiches Werk, auch über 1000 Seiten. Es ist aber nicht jetzt so eine groß angelegte Einzelstudie, sondern es ist wirklich eine Sammlung von 54 Aufsätzen und zum Teil Spezialaufsätzen und Spezialstaufsätzen, die Binder seit 1967 verstreut veröffentlicht hat und jetzt zusammengefasst sind. Und er schreibt natürlich auch über die Problematik von Leben und Schreiben bei Kafka oder eine schöne Einzelstudie über den Jäger Gracchus. Aber sehr symptomatisch sind Titel von Detailstudien wie »Ich bin der Menschen wegen auch hergekommen«, »Kafka in Stapelburg« oder »Vormerkbuch und Wertheimkassa« zu einer Stelle in Kafkas Verwandlung. Und das Allerbeste, »Fifi, Königin der Luft«, Franz Kafkas wiederentdeckter Papierflieger für seine Schwester Ottla.
Also ich liebe ja solche Spezialstudien. Ich meine, haben Sie denn, Helmut Böttiger, auch so da so über Neues, Überraschendes entdeckt? Also das sind ja schöne Funde, ne?
Ja, das Allerschönste, und das ist natürlich etwas für Nerds oder für welche, die sehr einseitig interessiert sind. Es gibt ein berühmtes Zitat von Franz Kafka, das vor allem bei Fußball-Weltmeisterschaften immer wieder weitergereicht wird.
Oh, ich habe es schon gehört, ja. Ja,
sagen Sie es. Niemand weiß, woher das kommt. Und Binder, der weist es jetzt genau nach, dass Kafka die jüdische Zeitschrift Selbstwehr gelesen hat. Das war die Zeitschrift, die er abonniert hat, Selbstwehr. Kam einmal in der Woche und die las er und dann steht in der Zeitschrift Selbstwehr plötzlich eine Attacke gegen den Fußball. Und Fußball ist natürlich nichts für die Seele und für den menschlichen Körper, ist alles verderblich, englische Krankheit. Und Kafka schreibt an den Mann seiner Schwester Ottla, Josef David, der ein Fußballfan war, vielleicht hört der Fußball jetzt überhaupt auf.
Ich habe es, glaube ich, schon mindestens 5-mal jetzt gelesen in den letzten Wochen. Ich meine, punktgenau kommt jetzt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und alle picken sich das raus. Wie gesagt, Helmut Böttiger, zweimal über 1000 Seiten. Sie haben sich da jetzt durchgetankt oder hat das Spaß gemacht zu lesen? Ist ja vielleicht auch ein bisschen anmaßend, jetzt so beide Bücher dringend zur Lektüre zu empfehlen, sind echt nicht billig, ne?
Ja, dieser Band mit Studien auf Kafkas Spuren ist ja wirklich etwas für wirkliche Kafka-Nerds. Also das ist schon zum Teil sehr speziell, sehr abseitig, dadurch umso interessanter. Und das andere, dieser opulente Bildband, das ist ja ein richtiges Coffee-Table-Book, das kann man so Kafka-mäßig auf den Ausstellungstisch legen. Und der Widerspruch zwischen Kafkas kleinen, grauen Welten und dieser opulenten, farbigen Bilderbiografie, der hat auch etwas für sich.
Und wenn man das hat, braucht man, glaube ich, nie wieder ein anderes wahrscheinlich, ne?
Es gibt viele farbige Bilder, aber das Allerbeste ist, die kleinen 2-3 Seiten Erzählungen Kafkas dazu zu lesen.
Dankeschön, Helmut Bedecker. Über diese zwei Kafka-Werke, muss man schon sagen, von Hartmut Binder, Ein Leben in Bildern, erschienen im Prager Vitalis Verlag mit 1088 Seiten, genau für 99,90 € und 10 Euro weniger kostet auf Kafkas Spuren im Waldstein Verlag mit 1002 Seiten. Lesen Sie das alles in Ruhe nach auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Straßenkritik.
Mein Name ist Josef Ebner. Also bei mir heißt das Buch Das Herz der Sonne, geschrieben von Brandon Sanderson. Das habe ich als letztes gelesen. Und worum geht's? Es ist ein Roman, der spielt sich im sogenannten Cosmere ab. Seine Fantasy-Welt, die hat der erfunden. Und der Gedanke hinter dieser Welt ist, dass alles irgendwie zusammenhängt, aber man trotzdem einzelne Teile lesen kann, ohne die anderen zu kennen. Aber wenn man alles liest, dann ist es natürlich wesentlich interessanter. Ein bisschen wie bei Marvel oder DC, könnte man sagen. Und in diesem Buch geht es um einen Reisenden, der vor einer mächtigen Organisation flieht. Durch seine magische Kraft kann er sich auf Planeten teleportieren und dann landet er halt auf einem Planeten, wo er den Einwohnern helfen kann, sich von einer Bedrohung zu lösen.
In Wien haben wir in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker versammelt. Auch Josef Ebner war dabei und schwärmt von diesem Fantasy-Roman Das Herz der Sonne vom US-Amerikaner Brandon Sanderson. Im Heine Verlag ist es auf Deutsch erschienen mit 464 Seiten für 24 Euro. Und nun ist wieder Zeit für unsere literarischen Empfehlungen von unseren Freunden und Freundinnen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute haben wir Besuch im Studio von Nicolas Flesser von der Buchhandlung Wohlbehagen in Buckow in Brandenburg in der Märkischen Schweiz. Guten Tag, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Flesser.
Guten Tag.
Buckow, da klingelt es bei Literaturmenschen, die ihren Bertolt Brecht kennen. Dort sind die Buckower Elegien entstanden. Und Ihr Haus, Herr Flesser, das ist, wie man jetzt immer öfter hört, weit mehr als nur eine Buchhandlung, eine Kulturstätte, ein Begegnungsort. Glaube ich, jetzt seit Anfang 23. Ne? Mhm. Wie kam es denn dazu?
Es kam eigentlich dazu, dass da in den Räumen früher schon ein Antiquariat war, eigentlich ein klassisches, das von Berlin dahin gezogen ist. Und es hieß dann im Jahr 22, das wird schließen. Und komischerweise kamen auf mich und meinen Partner die ganze Zeit Menschen zu mit der Frage, habt ihr das schon gehört? Das können wir doch nicht zulassen, dass da ein Ort der Kultur verloren geht. Und so sind wir tatsächlich dann nach dem, glaube ich, 6. SMS-Austausch zum Vorbesitzer und haben gesagt, stimmen die Gerüchte? Und so kam es dazu.
Ja. Aber das heißt sozusagen, das ist ein richtiger Begegnungsort geworden, mhm, mit Veranstaltungen. Sie machen ein Festival, ja. Sie geben selbst Bücher raus.
Ja.
Wird das angenommen?
Sehr gut. Also wir waren tatsächlich glücklich. Ich dachte mir zu dem Zeitpunkt, ich bin ein großer Bücher-Nerd natürlich, deswegen sitze ich ja auch hier. Und auf der anderen Seite war es so, ich dachte mir, dass Buchläden so langsam in den Ruch kommen, eine Art Museum zu sein für die Kultur von gestern. Mhm. Seit wir das Wohlbehagen machen, bin ich total geheilt von dieser Einstellung. Okay. Die Menschen sind bei uns und sie lieben Bücher und auch die Jüngsten.
Drei Lektüre-Tipps haben Sie für uns, Herr Flesser. Wir beginnen mit einem Roman, Fangspiele von Ursula Fricker, eine gebürtige Schweizerin. Inzwischen lebt sie im Berliner Umland auch und dort spielt auch das Buch. Wovon handelt es denn? Wovon erzählt denn die Ursula Fricker?
Ja, genau. Es ist gewissermaßen ein Heimspiel, weil Frau Fricker tatsächlich über unsere Landschaft schreibt. Und diese Geschichte, man erkennt alles wieder. Es ist schön, wenn man da sozusagen als märkischer Schweizer dann das Buch dieser Schweizerin liest. Und man entdeckt natürlich aber auf der anderen Seite nicht nur die Landschaft wieder neu, sondern auch die Geschichte, die interessanterweise, finde ich, vor der Corona-Zeit spielt. Also man bekommt es schon mit. Es ist eine andere Stimmung nochmal als heute. Aber auf der anderen Seite geht es um eine Beziehungsdramatik oder Thematik zwischen zwei, Lenny und Ines, heißen die beiden, ein Pärchen, beide in der Medizin tätig. Und da wälzt sich dann quasi eine Begegnung, eine zufällige Begegnung bei uns zwischen Strausberg und Buckow auf der Straße kennengelernt in ihr Leben hinein. Und das ändert dann auch ziemlich den Verlauf der Geschichte.
Fangspiele, der Roman von Ursula Fricker, der ist im Schweizer Atlantis Verlag erschienen. Wir bleiben in der Schweiz, wenn wir jetzt zum Autor Patrick Chan gekommen, in Basel geboren. Er ist Präsident der Schweizer Schriftsteller Fußball-Nationalmannschaft, wie ich gelesen habe. Mir hat sein Name, ehrlich gesagt, gar nichts gesagt. Sie haben seinen jüngsten Roman Schmelzwasser mitgebracht. Ist schon vor einiger Zeit erschienen. Was ist das für ein Buch, Herr Flesser? Und ja, was gefällt Ihnen anscheinend daran so gut?
Also ich habe ihn oft empfohlen. Der spielt in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis ungefähr 63. In dieser Zeit quasi der Erstarrung der Gesellschaft nach dem Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg. Und es geht um eine junge Buchhändlerin, die am Bodensee eine Leihbibliothek eröffnet mit den Beständen der Freiheitsbibliothek aus Paris von Heinrich Mann, aber daraus dann auch einen Buchladen macht und letztlich auch so einen gesellschaftlichen Ort. Und ich habe das Buch empfohlen bekommen von einer sehr guten Freundin, genau zu dem Zeitpunkt, als wir das Wohlbehagen eröffnet haben. Und gemerkt, wie viel man davon eigentlich lernen kann, weil wir uns wieder in einer schwierigen Umbruchszeit befinden, Bücher wieder so eine zentrale Bedeutung haben, meiner Meinung nach, und auch diese Begegnungsorte. Und das ist in einem ganz rasanten, tollen Stil geschrieben. Ich finde, also er ist als Autor unbedingt zu entdecken. Auch Polarrot, sein Vorgänger.
Ich wollte Sie gerade fragen, Herr Flesser, wie Sie darauf gekommen sind, weil mir hat der Name gar nichts gesagt. Jetzt lese ich, dass der Mann schon 5 Romane veröffentlicht hat. Das ist immer so ein bisschen peinlich oder so. Geht es auch wirklich manchmal so Hörensagen? Oder,
ja, auf jeden Fall. Ich werde ganz oft auch tatsächlich durch Bestellungen aufmerksam gemacht auf Autoren, die ich vielleicht bisher nicht kannte. Und das ist auch das Schöne bei so einem Buchladen natürlich und so einem Veranstaltungsort. Es ist so ein Give and Take. Man lernt wieder Neues kennen. Man kann andere Leute heranführen an AutorInnen, die sie noch nie gehört haben. Und dann natürlich auch die Erfahrungen teilen darüber. Wir haben sogar so eine kleine Literaturgruppe, die gemeinsam liest.
Ach, tatsächlich.
Auch eine schöne Erfahrung, ja.
Also, der Roman von Patrick Chan, Schmelzwasser, veröffentlicht im Braumüller Verlag. Und zum dritten empfehlen Sie uns, Herr Flesser, ein schon älteres Buch, das jetzt aber wieder neu aufgelegt wurde. Die Biografie nebst Gedichten von Selma Meerbaum, der jüdischen Dichterin, die von den Nazis ermordet wurde, nur 18 Jahre alt. Die Heidelberger Autorin Marion Tauschwitz hat diese Ausgabe verfasst. Es ist ein ganz berührendes und, glaube ich, sehr, sehr wichtiges Buch. Wir haben es damals auch besprochen, als es überhaupt erstmal rauskam. Hat sie das auch so getroffen und bewegt?
Ja. Also es ist schwer, dieses Buch auszuhalten, muss man ganz ehrlich sagen. Ich empfehle es, weil es sehr, sehr wichtig ist, Dinge in Erinnerung zu rufen. Ich habe auch nochmal die Formulierung so schön gefunden, die Frau Tauschwitz sagt, sie wollte quasi Selma Meerbaum vor der Verniemandung, aber quasi vor dem Vergessen bewahren. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch an diesem Buch heute so reizt. Also A, wie Sie gesagt haben, ist die zweite Auflage. Sie ist jetzt erschienen. Wir haben ja das 100. Geburtsjahr von Selma Meerbaum. Und sie konnte quasi die 10 Jahre, die zwischen der Ersterscheinung und jetzt ist, auch nochmal in einem kleinen Vorwort reflektieren. Und die Geschichte, die sie erzählt, dass ein älterer Herr in Israel sich gemeldet hat, Josef Eschet, und erzählt hat, dass er Selma kannte aus dem Arbeitslager, dass sie verlassen musste und dann quasi nochmal deportiert wurde und er ist dort geblieben und hat deswegen überlebt. Und die Schilderungen fand ich so wichtig, also was für eine Persönlichkeit diese junge Frau hatte, was für eine Stärke. Und mit einem Satz sozusagen, sie hat den Jungen beigebracht, wir müssen die da drüben bemitleiden. Was die machen, ist nicht menschlich. Und letztlich sind wir sozusagen eigentlich die Gewinner dieser Geschichte. Und das hat ihm so viel Lebensmut gegeben, dass er das Lager überstanden hat.
Und der Titel ist schon eigentlich entsetzlich. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben.
Ein originales Zitat. Sie hat ja die Gedichte, die wir haben, selber zusammengefasst in einem Band Blütenlese, der über unglaublich viele Wunder überlebt hat. Sie hat es in der Deportation, diese Abschrift, einem Passanten in die Hände gedrückt. Und dieser Passant hat es wirklich ihrem besten Freund gebracht. Und dieser beste Freund hat es wirklich ihrer Freundin übergeben, die es dann nach Israel bringen konnte nach dem Krieg. Und in dieser Blütenlese hat sie ganz am Schluss handschriftlich, nicht in Schönschrift, diesen Satz dazu gerufen, geschrieben. Und der ist natürlich sinnbildlich für das ganze Leben dieser jungen, begabten Frau.
Ein ganz, ganz großes Buch ist das. Ich habe keine Zeit gehabt, zu Ende zu schreiben. Die Biografie und die Gedichte von Selma Meerbaum. Marion Tauschwitz ist die Autorin im Verlag zu Klampen. Ist der Band erschienen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, Herr Flesser. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie denn eigentlich Buchhändler geworden? Sie sind ein ganz junger Mann.
Oder kann ich was zu Selma Meerbaum noch sagen?
Wie Sie möchten.
Wir haben ein Festival geplant. Also wir sind sozusagen 100 Jahre Selma Meerbaum in Buchow.
Ah, wunderbar.
Das ist vielleicht doch interessant, das zu erwähnen, weil wir haben schon angefangen an ihrem Geburtstag am 5. Februar mit Lesung und Konzert aus ihren Werken. Und dann haben wir zwei wunderbare ukrainische Autoren aus der Westukraine bei uns gehabt, Andruchowitsch und Jubka, die sozusagen im Rahmen dessen, dass wir gesagt haben, das ist auch ein gegenwärtiges Thema. Es gibt Antisemitismus, es gibt wieder Krieg in der Bukowina. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir ein Gedenkjahr, das immer auch die Gegenwart reflektiert. Und wir sind jetzt am Freitag eingeladen, Brandenburg an der Havel, mit Neuvertonungen von Selma Meerbaums Gedichten, 5 Neuvertonungen im klassischen Stil mit Cello und Gesang. Und das, worauf ich eigentlich hinaus will, also auch im August gibt es ein großes Festival, das wir planen, 17., 18. August. Und da sind Sie herzlich eingeladen natürlich und alle Hörerinnen und Hörer.
Also ich habe jetzt wirklich Lust, mal da rauszufahren zu Ihnen. Das ist unglaublich.
Sollten Sie.
Ja, und Sie haben ja so einen Flyer mitgebracht. Mhm. Drucken, das ist ganz schön aufwendig. Mhm. Kommen denn genug Kunden, damit sich's rechnet? Man hört ja immer, ne, die Umsätze gehen runter oder so, wie ist es bei Ihnen? Aber
also man muss sagen, es ist ein Vereinslokal. Wir haben den Bukowina e.V. gegründet und es ist wie ein Vereinslokal. Und wir haben damals den Anspruch gehabt, es muss sich tragen. Da ist ganz viel ehrenamtliche Arbeit dabei, auch bei den Veranstaltungen. Letztlich könnten sie das finanziell nicht abbilden. Aber es ist so, dass diese Arbeit für die Community und auch letztlich für ganz viele Reisende und die Klinikbesucher bei uns, die gibt uns auch wieder so viel Kraft, dass wir dann unser Geld mit anderen Projekten verdienen.
Alles Gute dafür. Wunderbar, dass Sie dabei uns waren.
Vielen Dank.
Nicolas Flesser von der Buchhandlung Wohlbehagen in Buko. Ich hoffe, Sie kommen mal wieder. Ne?
Sehr
schönen
gerne.
Dank und gute Reise. Wieder zurück.